Willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute zu Gast Klaus Hartmann. Der ist Professor für nachhaltige Energieversorgung in der Hochschule Flensburg, hat schon für einige Stadtwerke gearbeitet, wirklich innovative Dinge geleistet im Bereich der Stadtwerke. Deswegen konnte ich mit ihm mal so ein bisschen in die Stadtwerksdenke reinschauen. Wir haben natürlich über das Flensburger Wärmenetz gesprochen. Die haben sich ähnlich wie Dänemark in den 60er, 70er, 80er Jahren dazu entschieden, anstatt Gasnetze ein Wärmenetz zu bauen. Wir haben darüber gesprochen, warum es teilweise doch recht teuer ist, wenn man aus städtischen Wärmenetzen Wärme bezieht und wie man da Abhilfe schaffen kann. Ich glaube, ein sehr unterhaltsamer Energiezone-Talk mit einigen unerwarteten Aha-Effekten. Viel Spaß dabei. Klaus, willkommen zum Energiezone-Podcast. Zu einer Zeit, habe ich vorhin drüber nachgedacht, zu einer Zeit, in der wir eigentlich im richtigen Markt unterwegs sind. Erneuerbare Energien sind jetzt gerade wieder angesagt. Der Ölpreis ist über 120 Dollar gestiegen heute. Ja. Aber ich muss nicht oft an Martin Lass denken, was der jetzt wohl gerade macht. So, bevor ich dich falsch vorstelle, stell du dich doch mal kurz den Hörern und Zuschauern vor.
Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank für die Einladung hier in deine Küche, dass wir den Podcast mal aufnehmen können. Ich finde das großartig. Ich bin im Hauptberuf tatsächlich Professor für nachhaltige Energieversorgung an der Hochschule Flensburg. Das mache ich 3 bis 4 Tage die Woche, würde ich behaupten. Jetzt im Augenblick sind Semesterferien. Da darf ich dann wieder Workshops machen und in die Praxis mal eintauchen und gucken, wie ich der Energiewende ansonsten helfen kann, weil das mache ich immer noch nebenberuflich, dass ich da Workshops mit Stadtwerken vor allem mache, dass sie das Thema Transformation und Energiewende hinbekommen. Sind die im Prozess, würde ich mal sagen.
Manche tun
sich schwerer. Davor war ich lange Zeit bei einem Stadtwerk in Flensburg, weil ich durfte da lustige Projekte machen. Erst einen Elektrokessel Deutschlands bauen. Ganz lange Führungskraft gewesen im Bereich Energiemanagement. Irgendwann aber auch wieder, ich glaube, ich war der jüngste Abteilungsleiter, der gestartet ist und auch der jüngste, der dann wieder gegangen ist irgendwann, weil ich für mich einfach empfunden habe, dass ich wie so ein Trüffelschwein immer noch mehr nach meiner Bestimmung suchen wollte und die hoffentlich auch immer mehr finde. Gestartet mal ursprünglich auf dem elterlichen Bauernhof, habe immer noch landwirtschaftliche Gene in mir. Der Hof ist noch da, ich bin hier noch Nebenerwerbslandwirt, das ist auch noch da.
So wie ich auch hier.
Ja. Genau. Ja, wie viel Fläche habt ihr? Ich habe gar nicht so noch.
9 Hektar.
Okay, wir haben ein paar mehr noch irgendwie. 46 Hektar.
Das ist ja richtig Arbeit.
Ja, es ist alles überwiegend verpachtet, also die meisten Flächen. Aber es ist immer so ein Funke noch in mir, wo ich denke, okay, gerade auf dem Herweg habe ich einen Podcast gehört, wir sollten wieder mehr autarker leben, nicht praktisch so immer die großen Abhängigkeiten erstellen lassen. Vielleicht wäre das auch nochmal was, was ich da tatsächlich...
Solange du noch den eigenen Trecker rechtfertigen kannst, ist okay. Ich
Hektar, du hast sogar 2. Ja. Aber die sind alt, also die sind okay. Wobei auch mit denen würde ich nicht wieder anfangen. Also ich würde da tatsächlich nochmal neu starten.
Okay.
Genau, so war der Abriss. Und irgendwann zwischendrin aber promoviert, so als Hobby vor den Kindern. Da hatte man noch Zeit und wusste nicht, wohin mit der ganzen Zeit.
Okay, verstehe ich. So, also Workshops mit den Stadtwerken machst du. Und wir haben heute eigentlich so 2 Themen identifiziert. Vielleicht kommen wir noch auf 2, 3 andere. Das eine ist mal so ein bisschen diesen Stadtwerke-Kopf reinschauen, weil das ist für viele Energiezone-Hörer noch so ein großes Geheimnis. Wie ticken die eigentlich? Wenn die jetzt Energiezone hören, wie denken die darüber nach? Lachen die darüber oder haben die das schon alles längst verstanden? Und das zweite Thema ist, darüber haben wir auch ein bisschen telefoniert, ist, dass wir mal gemeinsam erschließen, wie hoch ist eigentlich die Volatilität sozusagen an der Strombörse in Zukunft, wenn jetzt mehr Batteriespeicher kommen. Lohnt sich das überhaupt noch in kleine Speicher zu Hause oder in große Speicher zu investieren. Ja. Fangen wir vielleicht erstmal bei den Stadtwerken an. Wann warst du da? Was war das für ein Zeitraum?
In Flensburg war ich 2008 bis 2020, also insgesamt gute 12 Jahre. Danach in allen schleswig-holsteinischen mehr oder weniger. Also ich arbeite gern mit dem VSHW zusammen, das ist dieser Verband der schleswig-holsteinischen Energie- und Wasserversorger. Das reicht mittlerweile über Schleswig-Holstein hinaus, dass auch Teile Niedersachsens mit dabei sind, Teile aus Mecklenburg-Vorpommern mit am Start sind. Und insofern bin ich in vielen Stadtwerken immer mal wieder und sie sind sehr vergleichbar. Es ist nicht so, dass man jetzt denkt, okay, also irgendwie haben sie alle unterschiedliche Rahmenbedingungen, mehr oder weniger, aber von der Denkweise her sind sie meistens relativ ähnlich.
Und vielleicht nochmal, was der Aufgabenbereich eines typischen Stadtwerkes in Flensburg? Ist das irgendwie Wärme, Strom, noch irgendwelche, also Wärme und Strom? Ja, genau, Wärme und Strom. Was ist das denn eigentlich? Ja. Was unterscheidet sich das von Stadtwerk zu Stadtwerk?
Also die Hauptprodukte sind in der Regel schon Strom und Gas, muss man sagen. Also das mit der Wärme kommt ja jetzt erst in viel. Also wenn wir jetzt Flensburg nehmen, die waren natürlich nie im Gas, also früher im Gasgeschäft nicht aktiv, was einfach damit zusammenhing, dass die Stadtwerke Flensburg sich in den 60er Jahren überlegt haben, damals noch durch Herrn Prinz, der da auch den Kanzler zu Besuch hatte und sonst was, der will das dänische Modell machen, will weg von den fossilen, aber das war es eigentlich nicht. Er wollte eigentlich nur weg davon, dass jeder selbst so eine kleine Heizung hat und alle ganz viele Schornsteine haben, sondern er wollte einen zentralen Schornstein haben und deswegen hat er Fernwärme eingeführt.
Damals. Das war in Flensburg schon so? Das also Flensburg hat vom dänischen Modell schon abgeguckt.
Ja, tatsächlich war Flensburg lange die Fernwärmehauptstadt und die Anschlussquote war immer irgendwie gut. 98% wird immer nach außen kommuniziert. Der Kollege aus dem Vertrieb hat irgendwann mal gesagt, Mensch, wenn das damals schon 98% war und er hat ja noch 30% dazugeholt, dann sind wir jetzt mal 128% die Fernwärme nutzen. Also dann muss es irgendwann mal früher weniger gewesen sein. Das ging ganz früh los, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Alex, die Hauptprodukte sind tatsächlich heutzutage immer noch Gas, Strom, Wärme wird mehr, Wasser natürlich.
Ah, stimmt, habe ich vergessen.
Dann hängt es immer davon ab, wie integriert so ein Stadtwerk ist. Ob das Thema Verkehr noch damit zugehört, ob die Busse da auch drüber betrieben werden. In Flensburg macht das eine Tochtergesellschaft, die
Mobilität,
aktiv ist.
Okay.
Das ist auch häufig da. Und es gibt aber tatsächlich dennoch das Schwimmbad häufig, was mit dazugehört. Da kann man dann auch so...
Das machen typischerweise auch die Stadtwerke.
Ja, genau. Also in Flensburg ja, in Rendsburg ja, in Husum ja. Pinneberg, ja. Also eigentlich an vielen Stellen, wo es ein Schwimmbad gibt, muss das in der Regel das Stadtwerk mitmachen, weil das Schwimmbad in der Regel nicht kostendeckend arbeitet.
Ja.
Und deswegen ist das halt so ein bisschen quer.
Okay, verstehe ich. Du bist aber schon, also das heißt, du musstest ja gar nicht mehr das ganze Thema Nahwärmenetz in die Köpfe bringen, sondern das gab es ja, also ja wirklich, dann muss ja krass gewesen sein in den 60er, 70ern, wo quasi ganz Deutschland auf fossil abgebogen ist, sich dann irgendwie durchzusetzen und zu sagen, nee, das machen wir nicht.
Ja.
Und damals ging es ja auch gar nicht um erneuerbare Energie, die das betreiben, sondern das war dann mit Kohle oder Öl oder wie Kohle, wurde die Wärme erzeugt?
Also damals Öl und Kohle, ich würde mal sagen, ab den 70er, 80er mehr Steinkohle, was eingesetzt wurde. Ich glaube, die Kessel, die dann ab den Ende der 80er, 90er gebaut worden sind, konnten Braunkohle theoretisch verfeuern, also die einheimische Braunkohle, die aber dann nie da nach Flensburg transportiert worden ist, weil welch Wunder, die ganzen Tagebauten waren ja irgendwo in Ostdeutschland damals nicht erreichbar und in Westdeutschland auch an der Stelle, wo man im Grunde die sofort vor Ort verbrannt hat. Also die technische Fähigkeit wurde nie ausgenutzt, also es wurde halt immer Steinkohle eingesetzt.
Von woher kam die?
Immer unterschiedlich tatsächlich. Also man hat viel aus Russland importiert, viel aus Polen importiert, Kolumbien, Südafrika, Australien, USA, also im Grunde ganz bunt.
Immer also der kalte Flensburger Winter wurde mit kolumbianischer Steinkohle zeitweise mal gewärmt.
Haben wir gerade in der Rolle jetzt an der Hochschule mal untersucht. Das war eine Studie vom Masterstudiengang Sustainable Energy, die tatsächlich mal untersucht haben, wie viel kolumbianische Steinkohle mit allen Nachteilen, Kinderarbeit und hast du nicht gesehen, was da so stattfindet in Kolumbien, hier verbrannt worden ist. Und das waren große Mengen tatsächlich in den letzten Jahren, weil natürlich die russische Kohle nicht mehr so en vogue war und ein Ausweichprodukt die kolumbianische war ab 20.
Aber was ist 20. Aber was ist denn heute der ist immer noch Kohle, der Wärmeerzeuger?
Also ab 2016 gab es tatsächlich die erste Gasturbine, ab 2, also die zweite in Betrieb gegangen, jetzt weiß ich nicht im Kopf, 2021 würde ich mal schätzen, die zweite Gasturbine. Erdgas ist mittlerweile wichtiger, ist natürlich auch fossil, also hat größere Anteile. Die Kohlekessel sind tatsächlich rausgedrängt. Einer der drei großen Kohlekessel wird noch betrieben. Ehemals, glaube ich, waren es mal 5 oder 6 sogar.
Aber das passiert in Flensburg an einem Platz. Gibt es quasi die Wärmeerzeugung, von dort wird es komplett verteilt.
Richtig. Ein zentrales Heizkraftwerk mit 400 Megawatt Fernwärmeleistung, wenn es mal richtig kalt ist. Die können da rausgefahren werden. Es gibt über die Stadt verteilt noch 3 oder 4 Reserveheizwerke, die, wenn jetzt irgendwie der Hauptstandort kaputt ist oder irgendwie die Leitung da nicht mehr funktionieren, dass man dezentral die Stadt versorgen kann. Das ist aber nur ein Backup.
Okay, und jetzt hätte ich ja gedacht, war krass, Flensburg, gab es ja schon viel Wind, historisch jetzt in den letzten zehn Jahren. Solar ist auch krass dazu gebaut, dass man dann, um irgendwie das Wasser zu erwärmen, also gibt es vielleicht irgendwie einen Speicher mit, keine Ahnung, 10.000 Kubikmetern. 28.000. Ja. Guck mal, ich war gar nicht so weit weg, nur Faktor 3. Das finde ich sozusagen als aus der Hüfte geschossenen Wert gar nicht schlecht. Ja. Hätte ich ja gedacht, dass es schon irgendeine Art Wärmepumpe gibt oder so einen Heizstab, weil man so günstig an Windstrom in Flensburg
gekommen. Ist später dazugekommen. Also den Elektrokessel habe ich ja gebaut. 2010 kam so die Idee auf, in Betrieb genommen mit Robert Habeck, und deswegen 2013, das weiß ich noch so genau, da war ich nämlich in Elternzeit, Januar 13, 30 MW Leistung hatte das Ding und war damals der erste Elektrokessel Deutschlands. Also das war auch wieder für Flensburg und Deutschland ein Schritt, das zu testen. Leider wurde die Anlage nicht so verwendet wie geplant. Wir wollten mit Regelenergie bereitstellen, also immer die Anlage ganz schnell in der Last verändern, hochfahren, runterfahren, je nachdem, wie der Strommarkt es braucht. Das hat nicht funktioniert, weil Flensburg im dänischen Stromnetz ist und ich dann auch, ja, sag ich, am Ende saß ich in Bonn bei der Bundesnetzagentur und wollte das ihnen erklären, dass es technisch trotzdem funktioniert, aber ich habe mich leider nicht durchsetzen können. Die waren der Meinung, dass die Deutschlandanbindung von Flensburg ins deutsche Netz N-1 sicher, also immer redundant bereitstehen muss, falls da ein Flensburger Stromausfall stattfindet, und deswegen durften wir da keine Regelenergie drüber erbringen. Der Elektrokessel wurde dann anders benutzt, wird auch heute immer noch anders benutzt. Das war aber schon so ein erstes Element, um auch von den Fossilen da wegzukommen. Das war
und, vorher und erzähl mal ganz kurz, wofür braucht man denn so einen Elektro? Also einen Elektrokessel stelle ich mir jetzt vor wie so ein Wasserkocher,
ja,
am Ende. Und es gibt ja schon diesen großen Wasserspeicher, 28.000 Kubikmeter. Da hängt da dann so der Heizstab drin, der dann bis zu 30 Megawatt Leistung warm gemacht wird, um das Wasser zu erwärmen. Ist das richtig?
Fast. Er befindet sich außerhalb von dem Speicher, ungefähr 10 Meter davor, und er nutzt die Vor- und Rücklaufleitung. Das heißt, er pumpt das heiße Wasser oben rein und holt dann unten, kalt ist immer relativ, also unten im Wärmespeicher sind 60 Grad, oben sind 98 Grad. Das heißt, er fährt dieses 60 Grad heiße Wasser über die Elektroden rüber. Der Strom fließt durch das Wasser hindurch, sodass im Idealfall das mit 98 Grad oben wieder eingelagert wird. Das kann man dann innen drin auch abbilden, hat aber die Herausforderung, deswegen haben wir uns damals dagegen entschieden, dass man im Grunde so Hotspots hat, wo dann an manchen Stellen das Wasser anfängt zu kochen, und das will man eigentlich da drin nicht haben.
Verstehe. Und ich jetzt, gut, jetzt haben wir ja so ein bisschen Mengengerüchte. Also maximal kann er mit 400 Megawatt angefahren werden. Sozusagen, da kann er quasi Heizenergie rauskommen aus diesem Kraftwerk.
Die 4 MW sind die maximal thermische Leistung im Winter, genau.
Und was wäre denn, ich hätte mir gedacht, wenn ich dann AI von draußen drauf schaue, hier Wärmepumpen, Strom, Solar, gibt es ja alles im Überfluss, Schleswig-Holstein, kommen wir gleich nochmal dazu, ob das wirklich so ist im Winter. Ja. Aber wie viel könnte man denn heute, wenn man das heute neu planen würde, du hast das ja dann vor 17 Jahren ja quasi schon gemacht.
Ja,
wenn man das heute neu machen würde, könnte man in Flensburg, weil ihr halt schon das Wärmenetz habt und so einen geilen großen Kessel, 28.000, könnte man das schon mit erneuerbarer Energie, also mit Wind, Strom und Solar anheizen? Da müsste man einen 10-mal so großen Elektronenkessel bauen, wie du ihn damals gebaut hattest. Wär diese Energie eigentlich da?
Naja, also die Energie wäre ja rein netztechnisch schon da, wobei man auch immer differenzieren muss. Also die 400 MW, das ist wirklich bei minus 15 Grad, Ostwind, Morgenspitze, im Tagesschnitt, glaube ich, ich werde nicht mehr so im Kopf, muss ich zugeben, war es wahrscheinlich mal irgendwie 300 MW, die da wirklich gebraucht worden sind. Und ja, die könnte man mit Faktor 10 sicherlich aus Strom herstellen. Mittlerweile bauen ja die Flensburger Kollegen auch eine Wärmepumpe, wo das Förderwärmewasser, das Förderwasser genutzt werden soll als Wärmequelle. Und ich glaube, die hat 70 MW Leistung. Also es wird wie so ein Flickenteppich immer mehr dazukommen, was anders ist. Und am Ende muss es natürlich alles erneuerbar sein, das ist auch klar.
Das führt jetzt ja schon dazu, dass weniger Kohle oder weniger Gas verbrannt wird, oder?
Also in den Jahren, wo ich angefangen habe, waren es immer 300.000 Tonnen Kohle, die da durchgesetzt worden sind. Jetzt ist es auf jeden Fall unter 100.000, also deutlich unter 100.000 Tonnen. Die Erdgasmenge hängt davon ab, wie wirtschaftlich praktisch dieser Clean Spark Spread ist. Das ist dieses Verhältnis zwischen Erdgaspreis und Strompreis. Das ist das Spiel, was da gespielt wird. Und da wird auch noch man hat ja Kosten. Man hat die Erdgaskosten, Euro pro Megastunde, irgendwie, keine Ahnung, im Augenblick 30 Euro pro Megastunde, knapp 30 Euro. Dann hat man die CO2-Emissionszertifikate-Kosten, die addiert man. Und dann weiß man ja, zu welchen Stromgestehungskosten man in der Lage ist, Strom zu produzieren. In Flensburg noch ein bisschen komplizierter, wenn man nebenher noch Wärme produziert. Das heißt, man hat in der Rechnung noch die Wärme mit drin, die man dann auch noch im Kopf abziehen kann. Und dann weiß man, okay, ab dem Strompreis, wenn der morgen aufgerufen wird, dann bin ich der Erste, der dabei ist, Strom und Wärme zu produzieren aus Gas.
Aber ist das dann in Flensburg so eine Gasturbine, wie sie jetzt auch bei Martin Lass in der Biokraft, also wie sie im Bio-BHKW stehen, wo dann 50% ist dann Stromerzeugung und 50% ist Wärmeabfall in Anführungsstrichen? Ist das ja, so technisch so ähnlich, ist das der gleiche?
Ungefähr, wobei die 50 sind jeweils nur 45% und dann sind wir auch schon happy, weil wenn es jeweils 50 werden, dann kannst du ja gar keine Verluste mehr. Ehrlicherweise, die 93%, die in Flensburg mit der Gasturbine erreicht werden, sind schon sehr gut, aber auch ehrlicherweise nur, wenn wieder alles passt. Das heißt, wenn die Vorlauftemperatur passt, wenn im Grunde der Betriebsfall stabil ist, man nicht in der Last hoch und runter fährt die ganze Zeit. Anlagentechnisch ist aber ein mega Unterschied. Also du hast in Flensburg eine Gasturbine, das ist eher sowas wie so ein Flugzeugtriebwerk, was man sich vorstellen kann, dass da im Grunde so mit so Schaufeln, die auf so einer Welle aufgeordnet sind, sich was dreht. Und bei Martin sind es ja Motoren. Das heißt, das ist eher das, was wir in unseren Automotoren vorhin hatten.
Aber das hatten wir, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber in der Edition hat es immer erklärt, wenn man Strom erzeugen will, braucht man diese Turbine. Wenn der zentrale Output sozusagen eigentlich Strom ist, wenn man mehr Wärme erzeugen will, braucht man den Motor.
Nee, würde ich nicht sagen, also weil ja hinter der Gasturbine so ein Abhitzekessel ist. Also das heißt, diese heißen Abgase, die da rauskommen, die haben, wie viel waren das, 800, 900 Grad oder sowas in der Größenordnung, die werden in den Abhitzekessel gegeben, wo dann wiederum auch ein normaler Dampfprozess angetrieben wird. Das heißt, da wird dann so eine Dampfturbine betrieben. Das heißt, man knauscht noch ein bisschen Strom da raus und hat dann am Ende der Dampfturbine den ganz normalen Kraft-Wärme-Kocklungsprozess. Das heißt, man nutzt diesen Dampf, der dann irgendwie, weiß ich nicht, noch, je nachdem, auf welchem Temperaturniveau man die Wärme haben will, irgendwie 80, 90 Grad hat oder sowas und produziert dann tatsächlich da sehr viel Fernwärme mit. Also ich würde nicht behaupten tatsächlich, dass ein Motor zwingend einen besseren Wirkungsgrad hat als, und auch keinen besseren Wärmewirkungsgrad hat als eine Gasturbine.
Okay, gut, dann ist wahrscheinlich das Thema Komplexität. Wenn man das ganze Turbinentechnik-Ding in so ein kleines PKW stecken,
richtig,
ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger.
Du baust keine Turbine für 2 MW. Die Turbine baust du ab 10 MW, 20 so in der Größenordnung. Darunter baust du Motoren. Die Motoren haben aufgeholt in den letzten Jahren. Das gibt mittlerweile in Kiel die Kollegen, die haben ja auch 200 MW in Motoren gebaut, aber die bauen natürlich dann 20, 10 MW Motoren, weil du keinen 200 MW Motor kaufen kannst.
Dieses Küstenkraftwerk da auf der anderen Seite. Aber wie weit ist dann, bleiben wir mal so bei dem Stadtwerk in Flensburg, danach versuchen wir mal zu übersetzen, wo dann andere Stadtwerke eigentlich stehen. Wie weit sind wir denn dann in so einer Stadt wie Flensburg, die ja schon coolerweise dieses große Wärmenetz hat und diesen großen Speicher, wie weit sind wir denn weg von Unabhängigkeit tatsächlich von fossilen Brennstoffen? Und das ist ja wirklich der perfekte Tag, um was aufzunehmen. Ne? Neue Ölpreiskrisen aus dem Iran, dort Versorgung aus Russland ist auch quasi, und aus der Ukraine, wenn wir auch nicht so viel bekommen, wir brauchen das selber zum Heizen, dann dürfte sich auch ein Stadtwerk, wenn es rational agiert, sagen, komm, um unabhängig zu werden, müssen wir jetzt hier nochmal 2, 3 weitere Wärmepumpen bauen in die Förde. Das ist groß genug. Wie weit sind wir weg?
Also die Grundidee ist ja in Flensburg, dass man schon bis 2035 CO2-neutral ist. Emissionsfrei haben wir früher mal gesagt, jetzt ist glaube ich CO2-neutral.
Flensburg oder das Stadtwerk?
Nee, also wobei, lass mich überlegen. Nee, es sind die Stadt. Wobei, da bin ich mir unsicher. Ich glaube tatsächlich, der Ratsbeschluss, der damals gefasst worden ist, jetzt muss ich letzte Woche leider krankheitsbedingt mit den Initiatoren des Beschlusses den Termin ausfallen lassen. Das hätten die mir wahrscheinlich da erklärt, ob das nur die Stadtwerke, also praktisch mit Strom- und Wärmeerzeugung, oder ob es die Gesamtstadt gewesen ist. Ich vermute mal, safe auf jeden Fall die Stadtwerke. Da sind ja mehrere Maßnahmen noch geplant. Also sprich, es soll eine zweite Wärmepumpe noch gebaut werden. Es soll dann...
Auch so ein Förderding? Noch eine zweite Förderwärmepumpe?
Gute Frage.
Da wird jetzt natürlich sozusagen der kritische Twitter-Nutzer sagen, was ist, wenn die Förde zufriert? Ja, dann frieren alle Leute in Flensburg.
Ja, das ist doof. Ja, die Wärmepumpe hat noch ganz andere Nachteile. Also, da wird auch diskutiert über dieses Kältemittel, was da zum Einsatz kommt, weil das auch wohl irgendwie nicht so richtig umwelt- oder menschenverträglich ist, was da unterwegs ist. Und es hat natürlich den großen Nachteil an sich, auch wenn die Förde nicht eingefroren ist. Der Wirkungsgrad ist natürlich im Winter deutlich niedriger, weil die Förde einfach kälter ist, als wenn es im Sommer genutzt wird, das Ding. Und da wird man weiterhin irgendwas brauchen, was natürlich da den Rest bereitstellt. Und da glaube ich, ist das Thema Wasserstoff nach wie vor in den Köpfen. Ich versuche da ja immer noch mit einem anderen ehemaligen Landwirt, der bei uns mal auf dem Hof gelernt hat, das Thema Biogas da ein bisschen nach vorne zu bringen, dass man im Grunde ja in den Gasturbinen, die da sind, auch später Biomethan natürlich verbrennen könnte. Das ist ja technisch genau das Gleiche, aber da tun sie sich aktuell noch ein bisschen schwer.
War das nicht auch bei diesem Küstenkraftwerk in Kiel die These, dass man irgendwann da Wasserstoff reinbaut und dann kommt jeder aus diesem Markt und sagt, gibt's den gar nicht. Es gibt, also ich habe ja auch, wie hießen sie noch, die BHKW-Bauer da aus der Nähe von Holland, 2G, 2... gibt es gar nicht die Elektrolyseure in der Größenordnung, in der Verlässlichkeit, um das zu erzeugen, geschweige denn sozusagen diesen permanenten Strom dazu. Ja. Und klar, ist, also als wir Energiezone angefangen haben, du kennst die ersten Folgen vielleicht gar nicht, haben wir die ja mit Uwe Petersen aufgenommen, sozusagen, und hat eine hohe sozusagen Wasserstoff Fantasie entwickelt in den ersten Folgen und über die letzten 50 Folgen, muss ich sagen, rückt Wasserstoff zunehmend in die Nähe von so einem Fusionskraftwerk. In der Theorie mega, ist alles super, ja, aber ist eigentlich so weit weg von dem sozusagen von Machbarkeit und Mengeneffekten. Ist eigentlich totaler Quatsch. Aber in Flensburg gibt es trotzdem noch einige, die daran glauben, dass das kommen könnte.
Ja, ich glaube aber, dass die Zeit auch die Gedanken verstreuen wird, dass es da nicht eingesetzt wird. Wobei ich nochmal zum Thema Wasserstoff allgemein was sagen möchte. Ich glaube schon, dass wir es brauchen. Aber auf eine Art und Weise, es gibt immer diesen Spruch hier, Champagner der Energiewende und sonst was. Das heißt, wir werden ja im Grunde ja für bestimmte Prozesse Wasserstoff einsetzen müssen, der aber dann erneuerbar ist. Ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind nach wie vor die Anteile erneuerbaren Wasserstoffs weltweit irgendwie bei 1% oder sowas. Das heißt, die anderen 99% ist nach wie vor ein Abfallprodukt aus den Fossilen, die da irgendwie abgespalten werden. Und dann hast du da bei der Herstellung von Methan irgendwie Wasserstoff, was dann im Grunde grau ist und der dann auch überall eingesetzt werden kann. Und da müssen wir ja von weg. Und ich glaube schon, dass wir auf lange Sicht, um diese Frage zu beantworten, wie heizen wir eigentlich im Winter, wir schon irgendwelche saisonalen Speicher brauchen. In Dänemark haben wir diese großen Erdbeckenspeicher. Da ist in Meldorf jetzt auch einer entstanden, den habe ich auch schon vor Jahren mal angeguckt.
Was für Speicher?
Erdbeckenspeicher. Das sind halt große Warmwasserspeicher. Die sind aber nicht 28.000 Kubikmeter groß, sondern die sind dann eher 500.000 Kubikmeter groß.
Also so eine Lagune. Also das, was Martin mal beschrieben hat im Podcast, da braucht man so eine alte Kiesgrube, sozusagen, die man eigentlich mit Folie ausdeckt und voll kippt.
Genau, in die Richtung. Also die in Dänemark machen sie es noch leichter. Die haben keine Kiesgrube, sondern die haben einfach so ein paar Fußballfelder groß das zur Seite gefahren, haben so einen Wall aufgeschüttet. Die Matte rein und oben drauf Styropor, kannst auch nicht drauf gehen, das ist ein bisschen gefährlich da. Aber das ist deren einfacher Ansatz. Und das funktioniert da für kleine Kommunen. Das ist natürlich jetzt für große Städte auch wieder schwierig, wenn ich an Hamburg-Berlin denke.
Mal ganz kurz nur für das Zahlengerüst. Wie viel, so 500.000 Kubikmeter, was ja wirklich viel ist, das wären ja 500.000 Quadratmeter, wenn man das nur einen Meter hoch macht. Und viel tiefer wird es wahrscheinlich gar nicht sein, vielleicht 2 Meter.
Nee, die sind tiefer. Also ja. Die sind schon, ich habe es ja in Meldorf gesehen, ich würde mal schätzen, 10 Meter tief.
Okay, warum immer noch 50.000 Quadratmeter, also 5 Hektar? Wie viele Haushalte reicht das denn aus?
Das ist eine gute Frage.
Du hast gerade gesagt, kleine Kommunen.
Also in Dänemark sind es in der Regel kleine Kommunen und da haben sie schon diese Riesendinger. Und ich glaube, die 500.000 sind ein bisschen groß gegriffen. Ich könnte jetzt parallel mal gucken, was der größte Erdbeckenspeicher da hat.
Aber von mir ist auch nur 1 Hektar, was ja immer noch enorm viel Fläche ist. Aber reden wir über eine Kommune so groß wie Gerdorf oder also hier meinen 200.000 Haushalte oder noch kleiner?
Das habe ich noch nie ausgerechnet. Also vom Bauchgefühl her, ich müsste es wirklich überschlagen, würde ich sagen, wir sprechen eher von Gerdorf und Kiel oder
nicht von Eckernförde.
Nee. Okay. Krass. Also die Sachen, die ich da in Dänemark gesehen habe, das waren dann nette Ortschaften, die hatten dann vielleicht 2.000, 3.000 Einwohner und dann war da der riesige Erdbeckenspeicher.
Okay.
Weil es ist schon viel Energie, die wir im Winter fürs Heizen verbrauchen.
Ja.
Natürlich wird das... Gut, ich wollte gerade sagen, wird das weniger, wenn man die Wärmepumpe hat, wenn man den COP hat, aber das hat man in dem Fall ja nicht, weil im Grunde ja die Wärmemenge ist ja der, man hält in den Erdbeckenspeicher dann, das nutzt das wiederum als Wärmequelle und hat dann da nochmal so einen Hebel drin. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. So wie die Flensburger Förde, quasi da noch eine Wärmepumpe quasi nochmal
ranmachen. Richtig. Aber so haben die es in
dem Fall. Das würde aber nicht funktionieren, weil das funktioniert nur, wenn du unlimitierten Supply hast. Also, weil Flensburger Förde bedient sich ja auf der Ostsee, sozusagen hat er dann immer unlimitierten Supply und da hast du ja begrenzten Supply, deswegen würde die Wärmepumpe nicht gehen.
Richtig.
Und du ziehst es ja 1:1 raus, die Wärme.
Ja. Gut. Aber ich wollte eigentlich noch zu Wasserstoff was sagen. Also wir brauchen ja irgendwas, um tatsächlich diese Überschüsse, die wir da haben im Sommer, wenn halt Solar, es ist ja absehbar, dass wir, weil, keine Ahnung, was wir bauen, 300 Gigawatt Solarleistung in Deutschland, wir unfassbar viel Solarenergie im Sommer übrig haben werden irgendwann.
Ja.
Und die müssen wir irgendwie zwischenlagern. Ob das alles durch uns zwischengelagert wird oder ob man sagt, okay, auch in anderen Weltregionen kann man vielleicht noch besser diesen Wasserstoff herstellen. Und da glaube ich schon, dass wir uns als Land überlegen sollten, wie wir die Gasspeicher, die wir jetzt ja schon immer noch haben, diese Porenspeicher und diese Kavernenspeicher, irgendwie retten, dass wir die auch in 20, 30 Jahren noch haben.
Könnte man da mit Wasserstoff irgendwie reinfüllen? Weil Martin hat mal erklärt, dass das gar nicht so einfach ist, Wasserstoff zu speichern.
Man muss dann noch den Schritt machen, und das hat er recht, den Schritt machen, wieder CH4 draus zu machen. Das heißt, die reine Elektrolyse reicht nicht, sondern man braucht schon noch die Methanisierung danach, dass man dann aus H2 wirklich CH4 macht und CH4 dann halt wieder so wie alles andere, was wir jetzt schon kennen, benutzen.
Und dafür braucht man quasi H2 und CO2?
Genau, da brauchen wir wieder CO2 für, aber da haben wir auch viele Quellen für. Also gerade so eine Biogasanlage, Anlage, die ist ja auch eine CO2.
Und das ist quasi, um da nochmal, wenn man das machen würde, also angenommen, es gäbe diese große Elektrolyseure, die es ja noch nicht gibt, die das wirklich in dieser Menge dann den überschüssigen Solarstrom aufnehmen können. Mhm. Und wir pumpen dann noch CO2 raus, davon haben wir quasi mehr als genug. Dann kann es auch eine echte CO2-Senke werden. Also kann man quasi CO2 ja effizient dann aus dem Markt nehmen. Nachher verbrennen wir es ja dann als CH4, dann ist ja weg.
Ja.
Wäre mein Verständnis. Angenommen, das würde gehen, dann würdest du das in die Kavernen pumpen. Die könnten das heute schon so speichern, wie sie halt LNG oder Erdgas speichern. Richtig. Und dann hätten wir dann immer einen vollen Speicher zum Winter. Und dieses Gas brauchen wir ja auch weiterhin als entweder als Backup dann für die Gaskraftwerke oder für die Industrie und ein paar Haushalte, die noch nicht sozusagen die Wärmepumpe eingesetzt
Richtig.
Haben. Das wäre deine Vision.
Brauchen wir aber diese eine Vision, würde ich nicht sagen, ich habe ganz andere Sachen, die ich wichtig finde, aber das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, fürs System elementar ist, mhm. dass wir die Speicher da behalten, weil wir merken jetzt gerade, dass es kein Spread mehr zwischen Sommer- und Winterpreis gibt, was dazu führt, dass viele Speicherbetreiber heute den Betrieb abmelden und sagen, Gott, hör auf, ich stelle ein, für dieses Jahr war es wieder nicht wirtschaftlich, ich glaube, unser Speicherstand stand jetzt letzte Woche irgendwie bei 17% oder knapp 20 oder sowas, wo ja auch daraus hervorgeht, okay, das Thema ist vielleicht aktuell gar nicht mehr so wichtig bei den ganzen LNG-Terminals, die wir haben.
Aber es hat bestimmt die unfassbar vorausschauende Katharina Reiche mit Absicht gemacht.
Das weiß ich nicht, ob das immer alles geplant ist. Also die hat wahrscheinlich vieles auf dem Zettel, aber das Thema aufmachen, dann, da habe ich schon auch viel drüber gesprochen. Das
machen wir okay.
Ich glaube tatsächlich, dass wir die Speicher volkswirtschaftlich sehr gut auch in 20 Jahren noch nutzen können. Aber da müssen sie natürlich dann noch irgendwie betriebsbereit sein. Wäre natürlich doof, wenn wir die jetzt irgendwie in den 2020er Jahren wegen des zu kleinen Spreads alles einstellen. So ähnlich wie die Pumpspeicherkraftwerke. Auch ein Thema, weil man mal gucken darf, wo man im Grunde auch sagt, alleine durch Regulatorik schaffen wir es da, diese Pumpspeicherkraftwerke aus dem Markt zu drängen, obwohl wir sie als Batterien eigentlich total bräuchten, also als Stromspeicher.
Und sag mal ganz kurz, warum verdienen die mit dem Spread? Ich verstehe. Die kaufen sich, denn Gas billig ist, sagen wir mal 10 Cent sozusagen pro Gaskilowattstunde kaufen die das ein im Sommer und dann im Winter kommen dann quasi die Abnehmer.
Ein Cent.
Ich kenne die Gaspreise nicht so aus. 1 Cent kaufen das ein und verkaufen es dann im Winter für 2 Cent weiter und dann können sie durch Differenz, das ist ihr Geschäftsmodell.
Genau.
Wem gehören diese Speicher? Ich dachte, das wäre ein staatliches Ding.
Ja, nee. Also das haben wir auch festgestellt 2020, dass ja die größten Speicher Gazprom gehörten oder zumindest die da daran beteiligt waren. Das sind private Unternehmen, die aber halt so einer intensiven Regulierung unterworfen worden sind, dass im Grunde sie jetzt ja gewisse Füllstände erreichen müssen und all sowas. Aber es sind eigentlich schon private Unternehmen.
Gibt es in Schleswig-Holstein Gasspeicher?
Ja, die Stadtwerke Kiel betreiben welche, das weiß ich zufällig. Da hat ein Kollege mal das erzählt, die haben auch tatsächlich gar nicht so kleine Speichermengen. Es kann aber nur da natürlich Speichermengen geben, wo irgendwo mal Salz abgebaut worden ist. Also tatsächlich ist da irgendwo in Ostdeutschland so ehemalige Salzkavernen, die sie dafür umfunktioniert haben.
Also, das sind so unterirdische Dinger dann, auch in Kiel gibt es, also irgendwo in der
nicht
Erde.
Nicht in Kiel direkt, sondern wenn ich es richtig im Kopf habe, war das in Richtung Osten rüber. Und die sind da vorhanden, ja.
Also Richtung Lübeck dann und noch weiter im Osten.
Ja, nee. Also schon nah an Kiel dran.
Okay.
Aber schon in Richtung.
Gut, die meisten Hörer wissen ja gar nicht genau, wo Lübeck ist. Also bei Kiel gibt's die Speicher. Genau. Okay. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist irgendwie, ich hatte immer so den Brocken vor mir, so als Bild, ein großer Berg und irgendwo ist da noch so ein Speicher.
Ach so, nee. Vielleicht gibt es da auch einen Speicher, das kann sein, wenn da mal irgendwie im Untergrund was war. Aber es gibt eigentlich diese zwei Formationen, die man sucht. Das eine sind Kavernen, also da, wo Salz früher drin war, das Salz wurde rausgespült und ist das ein Hohlraum. Mhm. Das andere sind so Porenspeicher. Da war früher auch mal Gas drin. Ja, das ist irgendwie rausgeholt worden und das ist dann, ich weiß gar nicht, wo die sind, regional. Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte also auch einen Speicher kaufen und Speicherbetreiber werden, wenn ich da irgendein Geschäftsmodell draus sehen würde.
Ja, ist gerade jetzt nicht so lukrativ, aber grundsätzlich.
Offensichtlich nicht so, aber sozusagen, wenn das gerade, wenn es nicht so lukrativ ist, ist es ja auch ein guter Moment, das kann man sich wahrscheinlich günstig kaufen.
So sieht's aus. Antizyklisch investieren.
Genau, das, dann kann man sich das mit dem Elektrolyseur nochmal überlegen und da das mit der Methanisierung und CO2, das gucke ich mir nachher nochmal genau an. Aber damit wir hier im Zeitplan bleiben, den wir schon sozusagen deutlich überschritten haben, gehen wir mal zurück zu den Stadtwerken. Also, ich verstehe quasi, wo Flensburg steht. Also bis 35 muss man noch ein paar Wärmepumpen bauen. Dann kann man auch die Gasturbinen dann noch ganz in seltenen Fällen anwerfen, was ja gut ist. Also es geht gar nicht darum, dass die ausgebaut werden, sondern dass man da auf maximal 5% im Jahr quasi Wärmeerzeugung, Stromerzeugung aus den Turbinen kommen. Das ist ja fair enough. Das könnte man ja auch dann mit Biogas noch irgendwie bewerkstelligen. So viel haben wir noch.
Ja, rein mengenmäßig wäre da sogar viel mehr Biogas da. Also die Landwirte, die da in der Region die Biogas dann jetzt betreiben, hätten schon 800 Gigawattstunden. Das ist die Größenordnung. Flensburg hat Wärmeabsatz ungefähr 1100 Gigawattstunden.
Okay, das könnte man also schon mit Biogas eigentlich machen.
Da wäre viel vorhanden. Das Interesse ist noch nicht da, weil, wie gesagt, die Hoffnung auf Wasserstoff noch da ist.
Das schafft Katharina Reich auch noch, die zu zerschlagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da wird sie uns helfen. Ne? Aber bleib mal kurz bei den Stadtwerken. Eines der Vorurteile oder Vorwürfe, die ja dann immer in diese zentralen Wärmenetze angelegt wird, ist, dass es am Ende ja ein Monopolnetz gehört da irgendwie ein. Sozusagen dadurch können ja Monopolpreise entstehen. Das könnte man ja im Falle von Flensburg gegenprüfen, indem man sich anschaut, wie viele Leute haben sich denn aus dem zentralen Wärmenetz abgemeldet und gesagt, ich baue jetzt hopp eine Wärmepumpe. Das für mich irgendwie lohnt sich mehr, weil ich habe jetzt einen KfW-55-Haus, ich brauche gar nicht so viel Wärme und die Flensburger Stadtwerke sind doof, erhöhen über die Preise. Ja. Du warst ja selber mittendrin. So richtig viel Wärmepumpe gab es, glaube ich, 2010, 2012 noch nicht, aber ging schon los.
Ja, aber auch bis 2020 nicht. Ich glaube, der Siegessturm der Wärmepumpe hat ja erst gefühlt ab da eingesetzt. Und ich bin immer noch mit den Kollegen in Kontakt. Das Thema ist da schwieriger geworden. Es gibt Kundinnen und Kunden, die sagen, Mensch, genau aus den Gründen, die du beschreibst, ich habe hier so einen hohen Leistungspreis, den ich alleine dafür zahlen muss, dass ich praktisch die Wärme überhaupt nutzen kann. Der Arbeitspreis ist zwar jetzt...
Also die Grundgebühr quasi.
Die Grundgebühr, genau, die ist so hoch, da baue ich mir doch lieber hier eine Wärmepumpe ein und fertig. Und das gibt immer wieder Haushalte, die sich dafür entscheiden. Das ist natürlich für das Gesamtsystem doof, weil mit jedem, der da von Bord geht, ist natürlich dann von den anderen die restlichen Kosten zu tragen, sodass deren Grundpreis noch wieder höher wird.
Aber müsste es nicht so sein? Also A, ist das ja ein marktwirtschaftliches System. Das müsste ja dann dazu führen, dass das Stadtwerk sagt, hey, wir müssen effizienter arbeiten. Wir müssen eigentlich unsere Leistung noch effizienter bereitstellen können. Das können wir tun, indem wir der Förde kostenlos Wärme entziehen. Ja, wir brauchen Wärmepumpe und den Strom, um die zu betreiben. Aber wir müssen kein Gas mehr kaufen und keine Kohle. Und dadurch sinkt dann der Preis, sozusagen zumindest der Arbeitspreis in den nächsten 10 Jahren nochmal um 30% oder 40%, sodass man ja eigentlich immer effizienter als die private Wärmepumpe sein müsste. Und das interessiert mich wirklich, weil mit neuen Häusern, ich kann es verstehen, wenn jetzt jemand ein ganz neues Haus, alles ist mega isoliert, das hat natürlich wirklich extrem wenig Wärmeverlust. So, und dass ich da dann nicht bereit bin, hohe Grundgebühr und Arbeitspreis zu zahlen, sondern dann vielleicht noch mit der Solaranlage zumindest noch im Oktober, März eigentlich noch ein bisschen mitheizen kann. Die anderen Monate kommt in der Regel ja nicht so viel bei rum, dass ich da noch mitheizen kann. Das verstehe ich. Aber Flensburg ist ja nur eine interessante Case, wo das ja über so viele Jahre gelaufen ist. Also steigt die Wechselwilligkeit. Können die Leute eigentlich aussteigen, wenn sie einmal angeschlossen sind?
Also in Flensburg darf man aussteigen, wenn man eine emissionsfreie andere Heizung baut. Das ist die Wärmepumpe. Man darf kein Öl, kein Gas, keine Ahnung, was man sonst verbrennen kann. Der Rest ist verboten. Pellets sind auch verboten. Machst ja tatsächlich Emissionen. Das ist nicht möglich. Und ich habe ja eine Pelletsheizung zu Hause. Ich bin jetzt auch kein Fan mehr. Ich dachte ja immer, das ist hier alles hier Sägewerksreststoffe und sonst was.
Nee, genau.
Da werden die polnischen Wälder
abgeholzt. Kommt aus Kolumbien.
Ja, Kanada ist, glaube ich, eines der Hauptländer,
wo es angeblich war auch herkommt. Und da geht es in einem Podcast schon.
Das ist gruselig, wo selbst ich da hinters Licht geführt worden bin. Aber noch ist das Ding da. Lass uns auf Flensburg zurückkommen. Ja, natürlich gibt es da Effekte, die aber auch nicht, sieht man das Beispiel Fernwärmenetzverluste. Das ist ein Effekt, der schon da ist. So ein cooles Fernwärmenetz hat ja immer irgendwelche Netzverluste. Das heißt, alles, was vorne reingesteckt wird, kommt natürlich nicht beim Kunden an. Im Best Case sprechen wir davon 15%. Im Normal Case irgendwie so 20%. Das ist so ein normales Fernwärmenetz. Das heißt, es kommt gar nicht alles beim Kunden an. Und das kann im Sommer tatsächlich viel, viel fieser werden. Im Sommer ist es ja so, dass ja fast keine Kunden mehr heizen sinnvollerweise, sondern sie nur im Grunde duschen wollen. Duschen will man aber wiederum mit hohen Temperaturen. Das heißt, es wird im Sommer immer hohes Wasser im Kreis gefahren, damit alle duschen können. Und die Verlustleistung ist extrem groß. Also da sind wir deutlich über 20% Netzverluste, die im Sommer dann stattfinden. Und das ist ungeschickt. Ah,
da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Da würde es doch eher lohnen, wenn man dann den Leuten dann noch so einen kleinen Heizkessel und Warmwasserboiler mit eigener Wärmepumpe ins Haus stellt. Das ist dann billiger für alle eigentlich.
Das wäre clever. Das haben ja auch manche Häuser tatsächlich in Flensburg, dass sie dann die Warmwasserbereitung dezentral machen, aber nicht alle. Und solange noch einer das braucht, wird halt das heiße Wasser im Kreis gefahren und das ist ungeschickt. Und ich muss auch zugeben, diese.
Dafür kann man aber in Flensburg beliebig lang warm duschen.
Ja, das stimmt. Da kommt immer wieder Wärme nach.
Das zahlen die Nachbarn.
Ja, das stimmt. Ja. Was aber natürlich auch ein Thema ist, ein Gedanke hatte ich eben noch. Du hast eben gesagt, das Monopol, die Gefahr droht. Man darf aber auch nicht vergessen, das Stadtwerk gehört ja den Bürgerinnen und Bürgern. Die allermeisten Stadtwerke sind ja kommunal. Das heißt, in Flensburg, das gehört ja der Stadt Flensburg. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie einem BlackRock oder, keine Ahnung, einen ausländischen Investor das Geld dann da überweist und das weg ist, sondern es kommt ja am Ende wieder im System raus und dann wird dann da, weiß ich nicht, ein Kindergarten von bezahlt oder sowas. Das heißt, selbst wenn die Preise da erhöht sind, dann ist das immer noch Geld, was in der Region bleibt. Das ist anders bei den Stadtwerken, keine Ahnung, Nordfriesland oder Husum.
Das stimmt, aber auch das Genossenschaftliche bringt mir ja nur dann was. Und ich versuche jetzt ein bisschen Devil's Advocate zu spielen. Mhm. Das bringt mir nur dann was, wenn das natürlich marktwirtschaftlich auch gemanagt wird, also sehr effizient gemanagt wird und incentiviert wird. Das finde ich da gar nicht so doof, dass es eine Aussteigemöglichkeit gibt, weil das ja zu dem Anreiz führt, hey, ich muss gucken, dass ich es noch günstiger erzeuge und vielleicht ist die Wärmepumpe in der Förderung cool für die Presse, aber es ist das ineffizientere System. Vielleicht muss ich ja doch irgendwie Biogas irgendwie verbrennen aus der sozusagen Region und das dann irgendwie, es muss halt billiger werden. Das muss ja auch eigentlich der Anspruch sein, ne, dass es irgendwie günstiger wird. Ich muss günstiger erzeugen, weil ich will irgendwann ja wegkommen von den, ich glaube, Deutschland importiert jetzt, glaube ich, für 40 oder 60 Milliarden fossile Brennstoffe pro Jahr quasi. Und dieses Geld muss ja, wenn ich dann irgendwie selber und lokal vor Ort erzeuge, muss ja irgendwie zurückgegeben werden ins System. Das ist ja eigentlich die volkswirtschaftliche Wertschöpfung. Je weniger ich dann ausgebe für meine Heizung, ne, sozusagen, desto mehr kann ich ja konsumieren in Flensburger Restaurants. Ne? Ja. Haben alle was davon, sozusagen. Und dann kann vielleicht der katarische sozusagen Gaserzeuger weniger konsumieren in der Mall in Dubai. Ja, aber dann wird wieder mehr da jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, wird so halt konsumiert. Okay, verstehe ich. Aber das ist jetzt es gibt jetzt keine Massenaustrittseffekte, sondern es ist schon ein sehr effizientes System und insbesondere, wenn die Umstellung dann mal sozusagen erfolgt ist und man auch gar nicht mehr so viel Backup-Kapazitäten braucht, dann muss es ja günstiger werden. Müssten ja die Anschlusskosten gibt es nicht mehr so viel, weil es fast
alle da sind. Ja, wobei ich jetzt schon da intervenieren möchte. Also tatsächlich, die Stadtwerke an sich sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie, ich sag mal, maximal günstig produzieren können. Alleine, wenn ich mir überlege, wenn ein Tiefbauer ein Angebot schreibt, hat er eine Variante für den Stadtwerk und das andere für den Privathaushalt. Weil der Privathaushalt, da weiß man, okay, da gibt's dann irgendwie noch, obwohl das Stadtwerk auch 4 Angebote einholt, aber sie sind sich einig, da ist überall Faktor 2, ich übertreibe mal ein bisschen drin, weil ein Stadtwerk tatsächlich tendenziell immer bereit ist, für Qualität Geld auszugeben, was ja auch nicht schlimm ist, aber tendenziell hat ein Stadtwerk immer höhere Kosten bei allem, was es macht.
Das hat der Martin beschrieben, er baut ja jetzt hier pro Meter Wärmenetz.
Unter 1.000.
Ja, sagen wir mal 500 Euro und nur zum Rechnen sozusagen. Und in Kiel wurde jetzt ein Stadtteil, wurde versagt, am Wärmenetz teilzunehmen, weil die Netzausbaukosten über 1.000 Euro pro Meter liegen. Und dann kommt man quasi, wenn jeder Meter 1.000 Euro kostet und die Anschlussquote nur 50%, ist das so teuer für alle, macht gar keinen Sinn mehr. So, jetzt ist natürlich Martin oder als Variable hier mal eingesetzt oder jeder, der das irgendwie privat betreibt und dann mit seinem Geld verdienen muss am Ende, hat natürlich ein großes Incentive, das sehr effizient zu machen, also die Straße effizient aufzumachen oder da mit so einer Bohrmaschine da reinzugehen, während in einem Stadtwerk, das am Ende in einer Procurement-Abteilung sitzt, jemand, der angestellt ist, sozusagen, der festen Urlaub hat, der nicht wirtschaftlich davon profitiert, aber auch nicht wirtschaftlich bestraft wird, eine schlechte Entscheidung ist. Das ist ja nun mal das Problem bei staatlichen Apparaten. Deswegen kann ich verstehen, dass das dann ein bisschen teurer wird. Aber trotzdem haben sie ja ein Interesse daran, dass es möglichst viele Leute gibt, die das Werbenetz nutzen. Das muss ja auch eigentlich der Anspruch sein, weil der Auftrag ist ja sozusagen ein Bürgernutzen zu schaffen.
Alles richtig, aber das Problem ist natürlich, und wir kommen der Ursache näher, dass viele Stadtwerke diesen Begriff Daseinsvorsorge extrem groß schreiben. Das ist ein Begriff, den kannte ich vorher nicht. Der ist auch nichts, was mir so so, und den habe ich selbst in 12 Jahren in Flensburg nicht so richtig mitbekommen. Den habe ich erst als Berater im Nachgang immer wieder mitgeteilt bekommen, dass wir ja auch Daseinsvorsorge machen. Das heißt, wir müssen ja auch die, und das ist fernlich nachvollziehen, die Menschen mit Wärme und Strom und sonst was versorgen, die ansonsten halt, keine Ahnung, nicht in der Lage wären, das selbst zu machen, die nicht in der Lage wären, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, da sind an vielen Stellen dann irgendwelche Kosten mit rein versteckt, die manchmal das ganze System dann auch teurer machen. Und ich habe das vorhin schon gesagt mit dem Schwimmbad, das wird dann damit rein verknust, der ÖPNV ist damit rein verknust, das wird ja alles dann mitgetragen, allein in Flensburg. Das sind Millionenbeträge, die pro Jahr da so quer dann rüberfließen in verschiedene Richtungen. Und das ist natürlich am Ende alles im Wärmepreis mit drin. Warum ist das im Wärmepreis drin?
Das heißt, die hohe Grundgebühr, die kann dafür sorgen, dass dann die Kinder vom Nachbarn kostenlos mit dem Bus zur
Schule
fahren.
Zum Beispiel, jetzt haben wir das schon näher. Das kannst du halt nur in der Wärme machen. Du kannst es nicht im Strom machen. In Strom, da hast du dann Verivox, Check 24, Vergleichsanlage. Das Vattenfall kann billigere Preise machen als ihr Stadtwerke oder sowas. Dann wechseln die tatsächlich weg. Und das tun sie auch. Also bei den Stromkunden ist mehr natürlich an Fluktuation da gewesen in den letzten Jahren als zum Thema Wärme. Und das ist der Grund, warum natürlich die Wärmepreise tendenziell in vielen Kommunen, wo ein Stadtwerk da ist, etwas höher sind, weil damit andere Dinge der Daseinsvorsorge.
Aber da würde ich ja sagen, dass ja total beschissen. Ja, das muss man da rausnehmen.
Ja.
Das geht nicht. Da gibt's halt kein Schwimmbad mehr.
Ja, und die Entscheidung möchte sowohl der Bürgermeister nicht treffen, als auch der Geschäftsführer des Stadtwerks nicht treffen. Weil wenn er sagt, und das müsste aus rein finanziellen Motiven sagen, das Schwimmbad kostet mich pro Jahr irgendwie 1,2 Millionen Euro und jetzt soll ich das Ding
renovieren. Ja, aber wenn ich jetzt so ein Wutbürger bin, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich gehe nie schwimmen und ob jetzt meine Kinder können auch nicht schwimmen und ich muss jetzt hier im Jahr 100 Euro mehr Grundgebühr zahlen, damit es die Schwimmbad gibt und ich habe gar keine Chance auszutreten. Das finde ich unfair. Also man ist ja schon, hat schon Wutbürgerpotenzial. Also man kann da schon eine sehr unfaire, irrationale Diskussion rausmachen. So, ja. Also Ulf Poschert würde ja bestimmt quasi einen Grund finden, nicht nach Flensburg ziehen zu wollen, weil das ja quasi ein kommunistisches Wärmesystem ist dort offensichtlich. Kleiner Spaß. Aber du weißt quasi, wo das irgendwie. Aber okay, das erklärt schon mal so ein bisschen. Das heißt, die Angst ist ja nicht unberechtigt. Eigentlich ist es ein effizientes System, ne, und wird wahrscheinlich auch günstiger in Zukunft. Aber weil du diese Querverknüpfung hast, sozusagen mit der Stadtwerkhistorie, dann kommt das da, dann kann es teurer rauskommen. Aber gibt es Stadtwerke, die nur Wärme machen?
Stadtwerke, die nur Wärme machen? Nee, das wäre kein Stadtwerk, glaube ich. Also es gibt tatsächlich so Bioenergiedörfer. Das ist ja, Martin ist ein Beispiel. Es gibt auch tatsächlich in Baden-Württemberg und Bayern viel mehr davon. Und die haben natürlich unfassbar billige Preise. Es gibt ja auch hier zum Beispiel hier den, kommen wir gleich auf seinen Namen, Dirk Nissen, der das in Nordhack steht, glaube ich, macht.
Also die ein so lokales Wärmenetz betreibt.
Genau, die haben ein lokales Wärmenetz, unfassbar günstig. Also wirklich total billige Preise, planungssicher günstig, weil die im Grunde sagen, okay.
Und erneuerbar.
Natürlich erneuerbar, der hat seine Biogasanlage überlegt jetzt auch, wie kann er da mit einer Wärmepumpe noch und wie kann er einen größeren Speicher haben, wie kann er da mit direkt Windstrom, zum Beispiel Elektroheizer, das macht er aber alles, um auch zu geben, ohne dass er sich da ein skandalös hohes Gehalt auszahlt. Dirk hat eh Bock an den Themen. Das heißt, er arbeitet rund um die Uhr für das Thema. Den kannst du nachts um 4 anrufen. Der fährt zu dir, klärt das. Das würde der Stadtwerker auch machen. Der wird aber noch nach Tarif bezahlt. Und hat noch.
Und Notdienstzuschlag.
Ja, und Notdienstzuschlag. Und hat aber auch noch irgendwie so einen Wasserkopf dabei, der auch noch bezahlt werden will. Und deswegen sind diese kleinen Wärmenetze, die von so Biogasanlagen irgendwie initiiert, gestartet werden, so unfassbar günstig, weil da alles so läuft. Und die aber auch richtig noch Bock aufs Thema haben.
Aber wie viel günstiger ist das denn? Also wenn ich jetzt hier in Gettorf sozusagen 1.000 Euro für die Wärme zahle im Jahr, wie viel mehr würde ich denn zahlen für das gleiche Haus, gleichen Wärmeverbrauch in Flensburg? Reden wir Faktor 0,5, reden wir Faktor 3? Wie toll ist das denn?
Mein Bauchgefühl wäre Faktor 2, aber auch das
Faktor 2
würde ich vom Gefühl her ausrechnen, aber es ist nicht nur irgendwie 10%.
Okay, aber Faktor 2 ist ja schon, das ist ja signifikant. Es kann schon so ein halbes Monatsnetto sein.
Ja, es gibt ja auch immer diese Fernwärme-Preistabellen. Früher noch von der Vibera, also der AGF, also der Fernwärmeverband hat das immer gemacht und da bin ich auch immer rübergegangen und dachte, kann doch nicht sein. Das sind ja im Grunde alles Stadtwerke gewesen und da waren Preisunterschiede, die eklatant waren. Da gab es immer so ein Sternchen dahinter, wo dann erklärt wurde, okay, da gibt es noch Ölkessel oder so, um dann was zu rechtfertigen, warum die dann irgendwie Faktor 2 einen höheren Arbeitspreis haben. Und das geht extrem auseinander. Und das ist natürlich beim Strom, ich komme da wieder auf zurück, überhaupt nicht denkbar, weil wenn du da irgendwie sagst, okay, die Kilowattstunde kostet mir halt 1,20 Euro, immer, rund um die Uhr, dann würden alle Kunden sagen, bist du des Wahnsinns? Ist zwar nett mit deinem Schwimmbad und so, aber das mache ich nicht mit.
Und ein anderer Aspekt. Das muss ich erstmal verarbeiten. Das ist extrem, sehr, sehr spannend. Sehr spannend, genau. Das muss ich mal ein bisschen verarbeiten. Aber
Und noch eine andere Thematik, die mir bei Dick Nissen einfällt, das ist ja im Grunde, der ist ja so ein wie so ein Start-up. Das heißt, der brennt für das Thema, macht das. Und die meisten Stadtwerke, die waren ja halt vor 150 Jahren Start-up. Das heißt, die haben 1850, 1870 sich gegründet. Und ich glaube, da gab es auch ganz viele, die für das Thema gebrannt haben.
Du beschreibst, es gibt eigentlich im ganzen System Stadtwerke, Mitarbeiter, Stadtwerke, Manager, Bürgermeister. Gibt's eigentlich, hat ja niemand das Incentive, das zu durchbrechen.
Nee.
Also, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Erfolgsbeteiligung, keine. Ja. Also ich glaube, der Geschäftsführer eines größeren Stadtwerks hat schon natürlich einen variablen Anteil. Aber ob da die richtigen Parameter
drin sind. Aber keinen unternehmerischen quasi Incentive. Okay. Nee. Aber lass uns mal, wir wollen auch ein bisschen über Batterien sprechen. Lass uns mal quasi in diesen Batterieteil eintauchen. Macht es denn für ein Stadtwerk wie Flensburg, wenn die auch mit Strom hantieren, da Sinn, in diesem Batteriegeschäft irgendwie teilzunehmen und sich zu überlegen, okay, investieren wir jetzt selber hier in so einen Batteriespeicher, weil wir haben bestimmte sozusagen Abnahmemengen, die wir sowieso irgendwie brauchen für kommunale Betriebe, verkaufen den Strom dann weiter als Stadtwerk. So ist mein Verständnis, dass ja ich im Stadtwerk Flensburg auch Strom kaufen kann, sozusagen, das ist ja mein Provider und da möchte ich es möglichst günstig einkaufen. So, ich habe die ganzen Windparks um die Ecke, könnte ich auch einen größeren Batteriespeicher schon hantieren oder macht das auf der Netzebene gar keinen Sinn?
Also die Windparks, die in der Nähe sind, gehören ja nicht den Stadtwerken. Das heißt, man hat da erstmal keinen direkten Zugriff. Grundsätzlich ist ein Stadtwerk ja erstmal wie ein ganz normaler Marktteilnehmer und sieht die Börsenpreise.
Ja.
Und die Spreads, die da sind, die sich da ergeben. Und die sind im Augenblick deutlich mehr, als sie vor ein paar Jahren noch waren, muss man auch zugeben.
Im
Strom, genau. Das praktisch die Solarenergie mittags das Ding jetzt auf null runtertreibt, dann hat man nur noch, wenn man jetzt als Privatverbraucher was sieht, irgendwie diese ganzen Netzentgelte und was dann nicht alles ist, 20 Cent oder sowas. Und das halt nachmittags zum Abend hin, das teilweise auf 50, manchmal 60 Cent hochgeht. Das ist jetzt da. Und dieses Spiel kann ein Stadtwerk auch treiben. Was ein Stadtwerk nochmal extra machen kann, und das überlegen sich die Kollegen in Flensburg tatsächlich jetzt auch gerade und auch viele andere meiner Kunden, mit denen ich immer im Gespräch bin, ist tatsächlich sich eine Batterie aufzubauen, weil man da unter Umständen Strommengen zwischenspeichern kann, die man halt gar nicht erst ins öffentliche Netz einspeist und dann später auch wieder nutzen kann, ohne die Entgelte zu zahlen. Das ist ja im Grunde wie so eine Heimbatterie. Das ist genau das gleiche Spiel, was wir zu Hause machen, dass man aus der Solaranlage den Strom einspeichert. Aber woraus
würde denn das Stadtwerk einspeichern? Ah, hier aus der Gasturbine.
Gasturbine,
Motoren. Ah, okay. Das heißt, also die Stadtwerk müssen dann dafür gar keine Netzentgelte zahlen?
Richtig.
Aber sie müssen, das heißt, für jedes Kilowattstunde, die ein Stadtwerk verbraucht, müssen sie auch Netzentgelte zahlen?
Genau.
Ah, das ist also tatsächlich das gleiche Spiel. Ein normales
Stadtwerk muss da auch die ganzen Umlagen bezahlen, ist von manchen Sachen vielleicht befreit, weil Stromsteuer kann man ja durch regionale Nähe und sowas irgendwie hindeichseln, wenn man da Bock drauf hat, da mit dem Wirtschaftsprüfer, so heißt der Kamerad, auszudiskutieren. Der ist meistens ziemlich kritisch bei solchen Modellen, dass man da Stromsteuer eingespart hat, weil das Hauptzollamt, was es nachher prüft, da auch sehr humorfrei unterwegs ist und das nicht so gut findet, wenn Stromsteuer nicht abgeführt wird. Aber für tatsächlich selbst erzeugte Strommengen, die zeitversetzt genutzt werden, um damit vielleicht anteilig die Wärmepumpe dann zu speisen, kann man diese Speicher nutzen. Ehrlicherweise aktuell wird man sie schon noch im Regelenergiemarkt einsetzen und natürlich für die Intraday-Vermarktung. Das sind ja so Spielweisen, die wir noch angesprochen haben, wo man heute ja ganz viel Erlöspotenzial hat mit Anlagen.
Das ist ja der Investitionscase quasi freier Stromspeicherbetreiber. Die sagen sozusagen, wir versuchen quasi nur über den Spread sozusagen unser Geschäft zu machen. Da kommen wir gleich nochmal dazu, ob das jetzt Sinn für dich und mich macht, einen Stromspeicher in der Garage zu vergrößern. Mhm. Aber der Stadtwerke-Case, der macht ja mega viel Sinn. Also wenn du sowieso schon so eine sozusagen Erzeugungsleistung hast und damit sozusagen dann die Netzgebühr, die 20 Cent irgendwie sparen kannst oder 12 Cent, je nachdem, was du mit reinrechnest. Ja. Das macht ja Hammer Sinn bei den aktuellen Batteriepreisen. Sind wir jetzt gerade bei 100 Euro pro Kilowattstunde. Da bei Großbatterien noch günstiger, glaube ich, 70 Euro nur noch pro Kilowattstunde gebauter Großspeicher. Und ein Stadtwerk kann das ja dann, hat ja dann Erzeuger, die ein bisschen wetterunabhängig auch funktionieren. Turbine kann ja immer an- und ausgehen. Dann kriegst du das Ding ja auch 300 mal voll. Bei 70 Kilowattstunden habe ich immer ausgerechnet, musst du, glaube ich, 1000 mal sozusagen laden, entladen, um dann über den Spread das zu refinanzieren.
Bei welchem Spread, den du angenommen hast?
Da habe ich angenommen 10 Cent.
Okay.
Wenn du 10 Cent sparst bei 70 Kilowattstunden, na, nicht gar nicht, da bräuchte ich nur 700 mal. Bei 70 Euro pro Kilowattstunde gebautem Speicher, bei 10 Cent Spread Pro musst du halt 700 Mal voll und leer machen und eine Goethe-Batterie. So angeblich sind die Zyklen ja 6.000 bis 10.000, neun Batterien sogar 20.000. Ja. Ist eigentlich ein ziemlich ein No-Brainer. Jetzt kannst du deinen Kollegen sagen, kaufen.
Ja, die wägen ja noch ab und überlegen. Okay. Weil die wollen natürlich auch wieder alles mit in einem machen. Die haben ja auch das Thema, ich hatte Daseinsvorsorge schon gesagt, die müssen ja auch inselstaatfähig, notstromfähig sein. Das ist deren eigener Antrieb, dass die im Grunde, wenn ein Stromausfall da ist, in der Lage sind, selber die Gasturbine wieder starten zu können. Und dafür haben sie bisher nur so drei Notdiesel gehabt. Das ist ganz, spektakulär. Wird nur einmal im Monat getestet. Da war dann selten alle drei mit am Start, weil vielleicht immer irgendeiner nicht funktioniert hat. Die sind uralt. Und dann haben sie gesagt, okay, irgendwie kann man die immer noch instand halten und wieder zurechtfliegen.
Aber hier auch, wenn du hier rausguckst aus dem Fenster, guck mal, dieses Ding da oben, die haben auch so einen Notstromaggregator. Das ist hier so eine Wasserpumpenstation für den ganzen Bereich, sozusagen die Richtung geht. Und dann, vielleicht nicht einmal im Monat, aber alle zwei Monate wird das Ding mal richtig angetrieben. Das läuft gefühlt irgendwie einen halben Tag. Es ist richtig laut. Ja. Und dann habe ich mir, wo kommt denn dieser Dieselgeruch?
Das schlagt genau so eine Batterie vor. Also damit kann man das abfedern. Das haben die Kollegen in Flensburg auf jeden Fall vor, dass man da halt einen Teil der Batterie dann immer voll lässt, dass man halt einfach das damit abbildet.
Ah, okay. Aber
also der andere Case ist ja eigentlich wie so ein Grünstromspeicher. Also so wie so eine Solaranlage sagt, okay, jetzt ich brenne nicht alles ins Netz, wenn es so ein billig ist. Ich packe das in die Abendstunden. Das kann natürlich ein Stadtwerk auch machen. Wobei es, wie gesagt, manchmal halt den Strom auch selber verbrauchen kann, das dann halt ein bisschen lukrativer wird.
Aber du hast ja schon einen Punkt gesagt. Diese Spreads machen ja Sinn. Speicher machen Sinn, wenn Spreads groß sind. Du hast vorhin gesagt, es gab in den letzten zwei, drei Jahren wenig Spreads im Gasmarkt. Deswegen macht jetzt Kavernenspeicher für Gas nicht mehr. Hat nicht so viel Spaß gemacht.
Richtig.
Warum eigentlich? Warum gab es keine Spreads mehr im Gasmarkt? Es gibt doch trotzdem noch diesen Sommer-Winter-Nachfrage.
Weil wir tatsächlich unsere Erdgasversorgung nicht mehr aus Russland komplett haben, sondern diese LNG-Schiffe kommen. Und die können halt immer kommen. Das war wohl der Hauptgrund, dass man auch im Winter jetzt sagen kann, und deswegen sind ja auch die Kollegen in Berlin so entspannt.
Außer bei viel Ostwind habe ich jetzt gelernt, weil dann gibt es zu viel Eisschollen da an dieser Station in Rügen.
Dann ist doof, wenn tatsächlich das zusammenkommt, dass im Grunde die Speicher leer sind und dann der Ostwind kommt, ist schweinekalt ist. Das wäre der Worst Case, wenn wir die dann nicht mehr entladen können. Das war eigentlich der Grund, dass man gesagt hat, okay, wir können doch permanent über die LNG-Terminals nachladen. Ja. Es gibt keinen Grund, dass im Winter bei der hohen Nachfrage, weil eigentlich ist ja der Preis nur Zeichen für Angebot und Nachfrage, aber dadurch, dass das Angebot jetzt auch mit hochgegangen ist durch die LNG-Terminals, wurde gesagt, nö.
Ist nur jetzt doof im Winter, wenn man einen Krieg anfängt und dann quasi alle Fossilien ein bisschen teurer werden.
Ja,
unglücklich, unglücklicher Zeitpunkt, aber wir sind leider, da kann ja Katharina Reichel nun wirklich nichts für. Das muss man ihr auch jetzt mal zugute. Aber ansonsten schon. Aber wir kommen mal zurück auf die Spreads im Batteriemarkt. So, wir hatten kurz per Telefon drüber schon mal gesprochen. Ich habe das auch mit Ilan, meinem Co-Host bei Energiezone besprochen. Ich könnte ja hier durch unsere große Solaranlage könnte ich ja vor allem im Sommer sozusagen eine deutlich größere Batterie voll und leer bekommen täglich. Ja. Aktuell haben wir eine 6,5 Kilowattstunden Batterie, die gab es damals mit dazu vor 6-7 Jahren, war sehr teuer, glaube ich 4.000 Euro gekostet oder 3.000 Euro gekostet. Muss auch noch mal gefühlt 10 Jahre laufen, damit sie abgeschrieben ist.
Ja, das reicht.
Und jetzt könnte ich natürlich eine viel größere Batterie da reinstellen. Wir sind jetzt hier bei 3.000 Euro würden 17,3 Kilowattstunden kosten. Also 170 Euro pro Kilowattstunde zahle ich eigentlich für eine aktuell große Hochvolt-Batterie. Mhm. Und dann habe ich mir so ausgerechnet, okay, die müsste ich ja bei 170 Euro muss ich hier pro Kilowattstunde muss ich hier auch 1.700 Mal bei einem 10 Cent Spread voll und leer bekommen.
Ja.
Dann habe ich mir mal in meine Tipperpreise geguckt im letzten Jahr. So oft habe ich diesen Riesenspread gar nicht. Und klar, könntest du jetzt natürlich sagen, ich könnte meinen günstig erzeugten Solarstrom noch besser verwenden, habe ich einen größeren Spread im Vergleich zum Strompreis. Aber nicht so viel größer, fairerweise, weil ich ja noch eine Einspeiservergütung bekomme und Solarstrom natürlich oder generell Strom im Sommer natürlich auch günstig ist, wenn man Tipper-Anlagennutzer ist. Also ist der Spread vielleicht nach abgeschriebener Solaranlage bei 15 Cent. Aber es lohnt sich eigentlich fast gar nicht mehr. Und wenn der Spread noch kleiner werden sollte.
Aber das ist ja die Frage, wird er wirklich kleiner? Weil das ist ja davon.
Das ist ja meine Frage an dich.
Wie schnell wir den Ausbau bekommen. Also wenn wir das mit dem Netzpaket jetzt wirklich so kommen, also kommen lassen. Ich weiß gar nicht, da habe ich letzte Woche selber einen Podcast aufgenommen. Ich bin ja selten, du bist ja politisch viel, schärfer unterwegs, dass du sagst im Grunde, was da alles schief läuft. Ich reiße nicht einmal einen Riemen und denke, okay, als Beamter soll man ja im Grunde jetzt nicht immer drauf hauen, aber mit diesem Netzpaket ist mir tatsächlich der Faden dann doch gerissen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass mir jetzt in die Hand der
Netzbetreiber... Der Kragen
wird Platz, sauber formuliert, dass man im Grunde den Netzbetreibern, die ja wirklich nicht durch absolute Dynamik im Markt aufgefallen sind in den letzten Jahrzehnten, dass man denen sagen kann, okay, macht ihr doch das Tempo für den Ausbau, weil im Grunde, ja, wenn ihr fertig seid, können wir anfangen, die Erneuerbaren zu bauen. Das geht natürlich völlig in die Hose. Wenn das käme, dann befürchte ich, ist natürlich die Volatilität in den Preisen dahin und vorüber und sonst was. Wenn wir aber das, was zum Beispiel in den Netzentwicklungsplänen drin steht, das, was ja die ÖNBs annehmen, was wir in den nächsten Jahren ausbauen, weil wir im EEG ja nach wie vor ein Ausbauziel drin haben, wenn wir das tatsächlich bauen würden, dann glaube ich schon, dass im Grunde diese Volatilität dabei bleibt. Ich bin ja selber auch privat jetzt überlegen, ob ich nochmal so einen Batteriespeicher da investiere, und die sagen auch, alle Prognosen, die sie so haben, bis 2030, 2035 mit bestehendem Ausbau natürlich, wird die Volatilität hochbleiben. Danach wird es etwas eintrüben. Das ist zumindest das, was die sagen. Aber wenn jetzt das Netzpaket kommt und man sagt, nee, Netzausbau machen wir irgendwie 2040 oder so und bis dahin bauen wir auch nicht mehr aus, das Thema durch. Das ist klar.
Also,
aber auf deinen Case, ich würde ja an deiner Stelle immer, so rechne ich immer noch mit Studis, das ist immer so einfach, immer irgendwie sagen, okay, simulier doch dein Ding nochmal für 2025 durch und du hast nicht deine 6,5 kWh, sondern, keine Ahnung, 26,5, und dann guckst du, was da rauskommt unter Strich. Und da muss ich zugeben, dieses mit Durchschnittswerten rechnen, das ist so ähnlich wie, mein Chef hat drüber gesagt, das ist so, als wenn du denn die Füße irgendwie im Eisbad hast und mit den Händen auf der Herdplatte hast, und da hast du im Mittel auch eine gute Körpertemperatur, aber oben verbrennst du halt die Finger und unten ist es halt arschkalt, mehr oder weniger. Und da musst du schon tatsächlich mit den einzelnen Viertelstundenwerten einmal das durchrechnen, das geht ja mittlerweile heutzutage auch alles ruckzuck.
Das
Ergebnis für ein wirkliches Jahr. Ich würde auch nie mit HPFC, also mit Hourly Price Forward Curves rechnen, wo im Grunde gesagt wird, ja, wahrscheinlich ist es so, weil diese HPFCs habe ich früher auch mal selber gemacht, die entsprechen eh nie der Realität und sind in der Regel auch weniger kantig. Das heißt, die Realität war häufig extremer, dass dann doch nochmal Preis nach oben.
Aber ich sag dir, wir können ja gleich nochmal sozusagen das für den großen Batteriespeicher berechnen. Wenn wir jetzt quasi hier sagen, auf der Koppel kommen, da habe ich sowieso ein Trafo daneben stehen, dann können wir noch was anschließen, krieg auch einen Netzanschluss hin. Für den Kleinen macht es aus meiner Sicht fast noch viel weniger Sinn. Ich habe jetzt ja 2 Jahre Tipperfahrung sammeln können. Jetzt wäre der günstigste Stromtarif, den ich hier kaufen kann an meinem Standort, wäre 24,5 Cent brutto mit relativ fairen monatlichen Kosten, 10, 15 Euro. Das wäre quasi, wenn meine Solaranlage wenig leistet im Winter, wäre das ja der Preis, zu dem ich irgendwie Strom beziehen kann. Ja. Viel günstiger kriege ich es auch mit Tibber im Winter nicht hin.
Das
unter 24 Cent komme ich leider nicht. Dafür bräuchte ich dann 14a. Das ist noch nicht ganz klar für mich, sozusagen, wie sich das eigentlich auswirken würde. Ja, aber würde.
Das kriegst du nicht mit der Bestandsbatterie. Hatte ich zumindest bei mir getestet.
Und dann Modul 1, Modul 3, aber sozusagen, also gehen wir erstmal davon aus, was ich heute weiß. Also für mich hat sich Tibber nicht gelohnt. Für mich hätte sich quasi auf jeden Fall mehr gelohnt, einen Standard-Lastprofil-Tarif zu nehmen. Und im Sommer kann ich ja meinen Strom trotzdem selber verbrauchen, extrem günstig. Da brauche ich auch gar nicht von günstigen Tipperpreisen oder negativen Preisen zu partizipieren. Wenn der Preis an der Börse negativ ist, dann ist es sehr sicher, dass ich hier mit meiner Anlage auch gar nicht alles verbrauchen kann, sozusagen. Das heißt, ich sozusagen optimiere eigentlich gegen mich. So. Ja, ja. Und das wäre auch, wenn das Spread muss schon sehr groß sein und dann mit 14a vielleicht sozusagen könnte ich den noch ein bisschen erhöhen, weil ich damit sozusagen dieser verbesserten Netzentgeltstruktur nochmal irgendwie 3-4 Cent draufrechnen kann. Aber dazu kommen ja noch die relativ hohen Betriebskosten. Also ich muss mich ja darum kümmern. Ich muss das irgendwie einbauen. Ich muss das irgendwie monitoren. Plus, die Batterie ist ja nicht super effizient. Die hat ja vielleicht nur einen Effizienzgrad von 95%. Sozusagen ein- und ausspeichern. Ja, genau. Das heißt, und wahrscheinlich bin ich eher bei 92 oder 91%. Das heißt, ich verliere ja auch noch ordentlich viel Energie beim Ein- und Ausspeichern. Ja. So, und deswegen habe ich eigentlich für mich, das ist jetzt eigentlich Teil der Lernkurve und klar, als Energiezone hoch, will ich erstmal dabei bleiben und auch 14a testen und das so ein bisschen lernen, und die 100 Euro, die ich dann dafür zahlen muss im Jahr, sind mir das wert. Aber ich überlege mir, okay, wenn das für mich schon so ist, wo ist denn der Case für den größeren Batteriespeicher? Wenn wir jetzt hier auf der Koppel 20 Megawatt irgendwie bauen würde, 100 Megawatt oder was immer sozusagen.
Das ist ganz groß, okay. Ich dachte, du wolltest ja für dein Haus erneuern, was?
Nee, als Investment Case. Ne? Ja. Irgendwo ist ein Trafo, der hat noch irgendwie sozusagen Spielraum, ja, der kann auch angeschlossen werden. Da sagt ja. Schleswig-Holstein-Netz, ja, komm Alex, wir warten schon seit Jahren auf jemanden, der jetzt endlich hier das Kabel anschließt, kauf mir diesen Speicher da für eine Million.
Bei 20 MWH bekommst du nicht mit einer Million.
Wo sind wir jetzt? Bei einer Million, bei einem. Was hat man heute für eine Million? Kommt man nicht mit hin, aber wahrscheinlich so für einen ganzen Park. 4 Millionen wahrscheinlich, 20 Megawatt schon. Können wir im Nachgang vielleicht nochmal
aus. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir den Ecostore-Größenpark in Bollingstedt angeguckt. Was hatten die jetzt? 137, 160 MWH und Invest. Ich bin bei Zahlen in der Hinsicht immer vergesslich, weil mich das nicht berührt. Zweistellige Millionenbereich, aber ordentlich zweistellig. Es war
50 Millionen. Also du sagst dann quasi pro MWH. Du sagst quasi eine halbe Million pro MWH wahrscheinlich. Aber ist erstmal egal. Aber da frage ich mich trotzdem, gibt es diesen Case, weil dieser Speicher macht ja nur Sinn, auch den du gerade dann genannt hast, wenn der Spread groß genug ist, weil davon profitieren die ja. Ne? Und wenn sie das jetzt am freien Markt einkaufen. Und meines Wissens nach sind wir ja noch nicht so, dass die Anschlusspunkte überbaut werden können. Das heißt, wenn du so einen Windpark hast und selber das quasi kostenlos erzeugen kannst und sonst keine EEG-Vergütung mehr bekommst, dann wird es ein anderer Case. Dann hast du dann auf einmal, kannst dann tatsächlich irgendwie 10, 15, 20 Cent pro eingespeicherte Kilowattstunde rechnen. Aber wie ist denn deren Case? Kaufen die den Strom freier Markt?
Ja, also deren normaler Case ist ja tatsächlich, dass sie gar nicht nur den Spread haben, den wir am Day-Ahead-Markt sehen, sondern im Intraday sie ja Geschäfte tätigen können, sodass sie da Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4 mehr verdienen können, weil sie im Grunde dieses Asset im Hintergrund haben und mit dem Asset diese Geschäfte abbilden könnten. Das heißt, wenn wir jetzt hier halb drei haben, würde man ja gucken, dass man tatsächlich die Stunde von 3 bis 4 jetzt noch irgendwie zweimal kauft, zweimal verkauft und im Zweifel ja mit der Batterie man immer die Strommenge liefern oder auch aufnehmen könnte, je nachdem, in welche Richtung es geht. Und das im Grunde der Vorteil eines Assets ist. Das ist mir im Handel mal ganz früh beigebracht worden, dass im Grunde diejenigen, die Asset frei handeln, die nur, keine Ahnung, irgendwelche Schweinehälften dann Chicago kaufen und gar kein Lagerhaus haben zum Beispiel, dass die im Grunde immer so ein bisschen wie ohne Badehose da baden gehen oder sowas. Und wenn dann die Apple ist, dann steht man da und hat ein Problem mehr oder weniger. Aber derjenige, der das Asset hat und der Batteriespeicher ist ein tolles Asset, kann im Grunde ganz frei die Stunde kaufen, verkaufen und da immer wieder wie so ein wie so ein Eichhörnchen, immer wieder so kleine Nüsslein sammeln, dass man im Grunde mit einer Stunde deutlich mehr Geld verdient, als das, was wir eigentlich am Day-Ahead-Markt sehen.
Also es ist jetzt nicht so wie wir Private quasi, die da irgendwie einmal den Speicher voll machen und leer machen und mit dem Spread leben müssen, sondern die können mit dem virtuellen Ertrag über den Tag so pro Kilowattstunde auch mal 50 Cent erlösen. So.
Richtig. Genau richtig. Ob das volkswirtschaftlich wieder clever ist, also in meiner Welt ist das ja keine Wertschöpfung, die da stattfindet. Also irgendwo schon, weil es zahlt ja jemand ihnen Geld dafür, dass sie jetzt für die Viertelstunde oder für die Stunde mal was liefern können und dann das wieder nicht mehr machen und dann wieder doch mal machen, weil im Grunde derjenige, der die Zahlungsbereitschaft hat, irgendwie einen Kraftwerksausfall hat, dem irgendwie, keine Ahnung, ungeplant viel Strom durch ein Tiefdruckgebiet jetzt irgendwie auf seinen Windmühlen kommt, die er nicht vermarktet hat und froh ist, dass es jemanden gibt, der die Batterie nutzt, um den Strom aufzunehmen, froh ist, der das wieder andersrum macht und dafür immer Geld zahlt und hin und her. Und ich glaube, ich würde das mal die These behaupten, ich gucke jetzt mal in die Kamera, wenn man das in Deutschland einfach sagen würde, wir würden im Grunde dieses Thema Intraday sein lassen und im Nachhinein einfach einen besseren Aussatzenergiepreis hätte, würde das sich in Wohlgefallen auflösen, dass man damit gar kein Geld mehr verdienen dürfte. Die Dänen sind ja eh der Meinung, dass wir total gaga sind in Deutschland, dass wir mit unserer Versicherungs- und Hosenträger- und doppelten Gürtel-Mentalität immer alles absichern wollen. Die sagen halt, okay, ich warte, bis die Viertelstunde da ist und dann gucke ich, wie es ist. Fertig. Und wenn ich im Grunde Glück habe, dann ist gut und wenn nicht, dann ist auch gut. Aber ich
mache also die nicht, haben nicht diese Börse wie wir, die gehen?
Die haben keinen so ein, ich hatte mit meinem Kollegen immer gesagt, der Intraday-Markt, in den Markt ist nicht liquide. Das ist immer so die Aussage. Ich sag, Rainer, warum ist der nicht liquide? Ich sag, ja, die Dänen denken halt anders. Die sind nicht so im Stock im Arsch wie die Deutschen, dass sie im Grunde immer alles absichern wollen, irgendwie alles schon mal klären wollen, sondern die gucken halt einfach, wie es dann ist
Und dann ist das so. Und die haben aber dann nicht schon...
Aber sind da die Preise in Dänemark auch günstiger für Energie?
Die Preise sind lange Zeit in Dänemark günstiger gewesen. Ja, ich muss kurz überlegen. Das war natürlich auch ein Spiel, was in Flensburg betrieben wurde, dass man geguckt hat, ja, woher hole ich jetzt den Strom? Hole ich ihn aus Deutschland? Hole ich ihn aus Dänemark? Wohin verkaufe ich meinen Strom? Nach Deutschland, nach Dänemark? Und tatsächlich war es immer so, Strom verkaufen, lieber nach Deutschland, Strom holen, lieber aus Dänemark.
Das ist interessant, das war mir gar nicht klar, dass diese einzelnen Netze, weil unterschiedlich inszeniert sind, weil mein Verständnis war, dass wir in Europa quasi ein großes Stromsystem haben. Ja, ja. So 50 Hertz Geheiz. Bis Marokko angeblich ist das angeschlossen.
Ja.
War mir auch noch nicht klar.
Mit begrenzten Netzkuppelstellen.
Ja, das stimmt. Aber
die immer so groß sind, dass man immer noch Preisunterschiede zwischen den Ländern sieht. Es gibt fast kein, also du kannst ja hier bei wie heißt das, so ein Online-Tool, irgendwas mit Maps habe ich immer auf meinem Handy. Du kannst ja immer sehen, wie groß die Unterschiede sind und siehst dann ja auch im Grunde, wie viel der Netzkuppelkapazität genutzt wird. Die sind meistens am Anschlag und trotzdem gibt es noch einen Spread zwischen Dänemark und Deutschland oder zwischen Norwegen und den anderen Ländern.
Aber weil es, also klar, es ist auf dem Papier eine Kupferplatte in Europa, in der Praxis sozusagen gibt es viele kleine Schlauchengstellen sozusagen dieser Kupferplatten oder dünne Kabel, die dazwischen liegen, aber mein Verständnis war bisher immer, dass dieses System zumindest dazu führen müsste, dass die Incentives angeglichen sind in diesen Ländern. Und klar, wenn du eine teure Erzeugung hast, wie jetzt irgendwie in Polen oder in Rumänien, die noch sehr viel über Kohle und Öl da reingehen, ja, führt das dann irgendwie dazu, dass der Däne sich freuen kann, theoretisch zumindest, weil er dann den günstigen Windstrom in diese Richtung verkauft. Auch richtig, wenn er physisch bis dahin gar nicht fließen kann. Ja, weil
auch richtig.
Ist er zwischendurch noch verbraucht.
Aber gerade die Polen hatten da immer null Interesse dran, dass da was rübergeht. Also die haben ja tatsächlich so durch so Schrägregeltransformatoren sichergestellt, dass diese Verbindungsstücke dann nicht so genutzt werden, wie im Grunde das technisch fließen würde. Also wenn man im Grunde in Deutschland zu viel Strom hätte, was wir leider, also es leider also häufig haben, bei so viel Sonne und Wind, müsste eigentlich rein physikalisch der Strom dann nach Polen rüberschwappen.
Genau. Geht's nicht, ist er nicht?
Nee. Das haben die dann gewiss weggeregelt, damit man halt sicherstellen kann, dass die polnischen Kohlekraftwerke über lange Zeit immer noch gut betrieben werden können. Aber auch da hat ein Umdenken stattgefunden. Das war früher der Fall.
Oh Mann, gut, dieses Rabbit Hole können wir jetzt nicht noch einsteigen. Wir sind jetzt hier schon ein bisschen über unsere normale Zeit rüber. Genau, müssen wir jetzt sozusagen auch einmal schließen. Aber ich habe noch eine Frage und ich bin bei Weitem gar nicht mehr bei der Frage, das ist für die Stadtwerke durch. Wir haben uns ja getroffen, ganz kurz auf diesen Super Impact Days in Lübeck.
Ja.
Da waren ja die innovationsfreudigsten Vertreter der Stadtwerke da auch. Wie frei ist denn so ein Stadtwerk? Oder wenn jetzt der junge Klaus, der jetzt 2026 anfängt im Stadtwerk, wenn der jetzt ins Stadtwerk Berlin kommt oder Schwerin oder wo auch immer.
Die Schweriner sind schon frisch drauf, zum Beispiel. Die sind gut.
Ja, keine Ahnung. Gütersloh, wo auch immer. Trifft er dann auf dem Umfeld, wo er sagt, geil, wir machen jetzt hier große Energie unabhängig, es wird jetzt irgendwie günstiger, die Technologien sind da, wir müssen uns nicht mehr von Gas und Kohle abhängig machen, oder fängt er genauso wie wir im Energiezone-Podcast an zu erklären, nee, Günther, es gibt keinen Wasserstoff, nee, das mit LNG, es funktioniert nicht. Also wie sieht denn das aus?
Also ich glaube, sehr heterogen. Also du hast gerade Günther gesagt, zum Beispiel der Frank Günther in Bordesholm, das ist als Typ jemand, der hat ja 2018, 19 den ersten Großbatteriespeicher Schleswig-Holsteins gebaut, weil er der Meinung war, da müssen wir hin. Hat sich da unfassbar eine reiche Nase dran verdient, weil das Ding, das in der Regelenergievermarktung vermarkten konnte, wo alle gesagt haben, du bist des Wahnsinns, du wirst da ein finanzielles Grab buddeln, und es hängt in meiner Welt immer von den Personen ab. Wenn der Frank Günther, und der ist wirklich jetzt auch 2 Meter groß, ist so ein bisschen breiter gewachsen.
Und der arbeitet auch für Stadtwerk?
Nee, das ist der Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Bordesholm. Ah. Und wenn der vor dir steht und der Meinung ist, dass das sinnvoll ist, dann reißt der wahrscheinlich seinen Aufsichtsrat mit. Und dem sind alle gefolgt. Das war wirklich ein großes, für die Kommune, ein Rieseninvestment, was sie da getätigt haben.
Der Frank verdient sich die Nase goldig, sondern Bordesholm. Was ja gut ist.
Tatsächlich. Ja. Also er selber verdient natürlich auch irgendwie Geld als Geschäftsführer, keine Frage. Ja. Aber sicherlich lässt er sich nicht 50% der Gewinne da auszahlen oder sowas. Definitiv nicht.
Aber für die Kommune Bordesholm hat sich der Batteriespeicher also richtig gelohnt. Ja,
auf jeden Fall. Die bauen jetzt noch einen zweiten, haben auch so einen freiwilligen Solarpark gebaut und haben da wieder andere Challenges, dann war auch mit den Studis.
Die Kommune hat den Solarpark gebaut.
Den Park haben die Versorgungsbetriebe Bordesholm zusammen mit GP Joule 50-50 gebaut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war wahrscheinlich auch nur deswegen möglich, weil sie mit dem Batteriespeicher ein paar Jahre gutes Geld verdient haben. Das heißt, da ist tatsächlich so etwas vonstatten gegangen. Ist sehen wir andere Stadtwerke und jetzt sind nicht bewusst kein Namen, weil die waren in Lübeck nicht dabei und da läuft halt vieles weniger innovativ. Die hängen dann in so einem Apparat drin und das hatte ich leider auch schon mehrfach bei Kunden erlebt, wo im Grunde die Verwaltung sich uneinig ist mit den regierenden Parteien und es da schon Stress gibt, dann im Grunde das Stadtwerk nur daneben hängt und als 100% Tochter oder selbst.
Das heißt, wenn ich so ein innovativer Stadtwerkemanager in Görlitz bin, aber sozusagen die AfD-Flachpiepe sozusagen meint, man muss jetzt wieder Gas aus Russland importieren, dann kann ich eigentlich gar nichts machen.
Dann kann der nichts machen.
Ah.
Ein Stadtwerke-Geschäftsführer ist im Grunde ja einmal im Monat muss er Rapport abgeben, da gegenüber seinem Aufsichtsrat, der besteht ja im Grunde aus irgendwelchen politischen Entsendeten, wenn es eine 100% kommunale Sache ist. Viele norddeutsche Stadtwerke haben ja so eine 50% Ehrenbeteiligung. Da sind andere Interessen dann wieder, die dann da auch mit reinfließen. Also wenn man dann in Görlitz ist und dann noch die Ehrenbeteiligung hat, dann ist das schon herausfordernd, da überhaupt irgendwie vorwärts zu kommen. Und ich befürchte, dass da auch nicht die innovativen Frank Günthers der Welt hingehen, sondern die sagen, nee, bist du des Wahnsinns, dann mache ich hier irgendwo
anders. Gehen die innovativen Frank Günthers dieser Welt nach Bayern?
Gute Frage. Also ich glaube, die gehen da eher in die Privatwirtschaft, würde ich mal behaupten. Okay. Wobei jetzt mein ehemaliger Chef, der Mike Renner, ist ja nach Nürnberg gegangen zur Energie, ist da Vorstandsvorsitzender geworden. Er ist aber auch, das hat er mir auch tausendmal gesagt, er ist ja auch nur der erste Angestellte des Unternehmens. Natürlich kriegt er mehr Gehalt als alle anderen. Seine Geschichte war im Grunde, dass sein Vater, der unfassbar erfolgreich selbstständig war, mit einem Riesenunternehmen einmal pleite gegangen ist. Und Das steckt denn in einem drin, dass man das nicht selber erleben will, wenn man im Grunde da 150 Leute nach Hause schicken muss oder in der Größenordnung vermutlich war es. Das ist dann unangenehm. Das will man dann nicht selber nochmal erleben, wenn man das als kleiner Knirps wahrgenommen hat. Deswegen glaube ich, dass diejenigen, die so richtig Energie neu machen, die sind alle nicht in dem Stadtwerk. Die sind alle bei den Startups, die jetzt da unterwegs sind, so ein Philipp Schröder oder so, oder wie die heißen, die würden sich ja nie in einem Stadtwerk wohlfühlen. Das geht ja gar nicht.
Das stimmt. Wobei Philipp Schröder sich natürlich jetzt im Rahmen dieser, auch der EEG-Novelle oder quasi jetzt der, was dich auch auf die Palme gebracht hat, haben ja ähnliche Probleme sozusagen auf Bundesebene dann und nicht auf kommunaler Ebene sozusagen, die sie dann betreffen. Auch da, dieses Rabbit Hole wollen wir jetzt auch gar nicht gehen.
Wobei ich auch kein Stadtwerk habe schreien hören, dass das Netzpaket jetzt schlimm ist. Also.
Ja.
Die wollen das eher ein bisschen bequemer haben, muss man zugeben. Das ist ja aber auch klar, Daseinsvorsorge ist nicht irgendwie hippes Startup oder so, sondern da bist du mit anderen Qualitäten angetreten, hast andere Menschen angezogen die letzten 40, 50 Jahre und da jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir Transformation, da schreit keiner Juhu.
Das geht ja auch vielen anderen klassischen großen Unternehmen so. Ja. Klaus, vielen Dank für deine Zeit, auch wenn ich gar nicht alle Fragen stellen konnte, war es extrem unterhaltsam. Ich habe eine Menge gelernt, da nehme ich, glaube ich, sehr viel mit für zukünftige Folgen und bedanke mich, dass du hier den Weg nach Gedorf auf dich genommen hast.
Danke, Alex.